Eine große Mehrheit der Befragten hält es nicht für unfair, wenn eine Firma bei sinkenden Gewinnen die Löhne ihrer Mitarbeiter kürzt. Wir beschrieben die Regeln so, dass sie zweifache Ansprüche definierten, nämlich sowohl die der Firma wie die der Personen, mit denen sie interagiert. Wenn sie selbst gefährdet ist, ist es von der Firma nicht unfair, sich egoistisch zu verhalten. Es wird von ihr nicht einmal erwartet, einen Teil der Verluste zu übernehmen. Sie kann diese abwälzen. Unterschiedliche Regeln legen fest, was ein Unternehmen tun darf, um seine Ertragslage zu verbessern oder einen Gewinnrückgang zu vermeiden. Wenn ein Unternehmen seine Produktionskosten senkt, gebieten es die Regeln der Fairness nicht, dass es den unerwarteten Geldsegen mit seinen Kunden oder seinen Mitarbeitern teilt. Selbstverständlich fanden die von uns befragten Personen eine Firma sympathischer und bezeichneten sie als fairer, wenn sie sich bei einem Gewinnanstieg großzügig zeigte, aber sie brandmarkten eine Firma, die nicht teilte, nicht als unfair. Sie zeigten sich nur dann empört, wenn eine Firma ihre Macht ausnutzte, um informelle Verträge mit Mitarbeitern oder Kunden zu brechen und um anderen zum Zweck der Gewinnsteigerung einen Verlust aufzuerlegen. Die wichtige Aufgabe für Wissenschaftler, die ökonomische Fairness erforschen, besteht nicht darin, ideales Verhalten zu identifizieren, sondern die Linie zu finden, die akzeptables Verhalten von Handlungsweisen trennt, welche zu sozialer Brandmarkung und Bestrafung führen. Wir waren nicht besonders optimistisch, als wir unseren Aufsatz über dieses Forschungsprojekt bei der American Economic Review zur Veröffentlichung einreichten. Unser Artikel stellte die damals herrschende ökonomische Lehrmeinung in Frage, wonach wirtschaftliches Handeln von Eigennutz bestimmt wird und Fairnesserwägungen im Allgemeinen irrelevant sind. Wir stützten uns auch auf Erhebungsdaten, von denen Ökonomen im Allgemeinen wenig halten. Der Herausgeber des Journals sandte unseren Artikel zur Begutachtung jedoch zwei Ökonomen zu, die frei von solchen konventionellen Vorurteilen waren. Wir erfuhren später ihre Identität. Sie waren die wohlwollendsten, die der Herausgeber hätte finden können. Der Herausgeber wählte die richtigen Gutachter aus. Der Artikel wird häufig zitiert und seine Schlussfolgerungen hatten langfristig Bestand. Neuere Forschungen haben die Beobachtungen zur referenzabhängigen Fairness bestätigt und darüber hinaus gezeigt, dass Fairness-Aspekte ökonomisch bedeutsam sind, eine Tatsache, die wir vermutet, aber nicht bewiesen hatten. Arbeitgeber, die gegen die Regeln der Fairness verstoßen, werden mit Produktivitätseinbußen bestraft, und Einzelhändler, die eine unfaire Preispolitik betreiben, müssen mit Umsatzeinbußen rechnen. Erfuhren Konsumenten aus einem neuen Katalog, dass der Einzelhändler jetzt für ein Produkt, das sie noch vor kurzem zu einem höheren Preis gekauft hatten, weniger verlangte, kauften in Zukunft bei diesem Anbieter 15% weniger ein, was einem durchschnittlichen Verlust von $90 pro Kunde entspricht. Die Kunden haben offensichtlich den niedrigeren Preis als den Referenzpunkt wahrgenommen und glaubten von sich einen Verlust erlitten zu haben, indem sie mehr bezahlt hatten, als angemessen war. Zudem waren die Kunden, die am stärksten reagierten, diejenigen, die mehr und teurere Artikel kauften. Die Verluste übertrafen bei weitem die Gewinne aus den vermehrten Käufen, die durch die niedrigeren Preise im neuen Katalog hervorgerufen wurden. In unfairer Weise Menschen Verluste aufzuerlegen, kann riskant sein, wenn sich die Opfer revanchieren können. Zudem haben Experimente gezeigt, dass sich Fremde, die unfaires Verhalten beobachten, oftmals an der Bestrafung beteiligen. Neuroökonomen, Wissenschaftler, die die Ökonomik mit der Hirnforschung verknüpfen, haben die Gehirne von Menschen, die einen Fremden bestrafen, weil er sich unfair gegenüber einem anderen Fremden verhalten hat, mit Hilfe von Kernspintomographien untersucht. Bemerkenswerterweise geht altruistische Bestrafung mit einer gesteigerten Aktivität in den Lustzentren des Gehirns einher. Es hat den Anschein, als wäre die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung und der Fairnessregeln in dieser Weise ihre eigene Belohnung. Altruistische Bestrafung könnte durchaus der Kleber sein, der Gesellschaften zusammenhält. Doch unsere Gehirne sind nicht dafür ausgelegt, Großzügigkeit genauso zuverlässig zu belohnen, wie sie Geiz bestrafen. Auch hier finden wir wieder eine ausgeprägte Asymmetrie zwischen Verlusten und Gewinnen. Der Einfluss von Verlustaversion und Ansprüchen erstreckt sich weit über den Bereich finanzieller Transaktionen hinaus. Juristen erkannten schon bald ihre Auswirkungen auf das Rechtswesen und die Rechtspflege. In einer Studie fanden David Cohen und Jack Knetsch viele Beispiele für einen deutlichen Unterschied zwischen tatsächlichen Verlusten und entgangenen Gewinnen bei gerichtlichen Entscheidungen. So mag ein Einzelhändler, dessen Güter beim Transport verloren gegangen sind, für die Kosten, die ihm tatsächlich entstanden sind, entschädigt werden. Für den entgangenen Gewinn dagegen wird er wahrscheinlich nicht entschädigt. Die geläufige Regel »Sei im Besitz und du wohnst im Recht« bestätigt den moralischen Status des Referenzpunktes. In einer neueren Diskussion trägt Eyal Zamir das provokative Argument vor, dass die juristische Differenzierung zwischen Schadensersatz und Entschädigung für entgangenen Gewinn aufgrund ihrer asymmetrischen Effekte auf das individuelle Wohlergehen gerechtfertigt sei. Wenn Menschen, die Vermögenseinbußen hinnehmen müssen, stärker geschädigt sind als Menschen, die lediglich keinen Gewinn erzielen, dann verdienen sie vielleicht auch einen stärkeren gesetzlichen Schutz. Zum Thema Verluste. Diese Reform wird nicht durchkommen. Diejenigen, die Gefahr laufen zu verlieren, werden härter kämpfen als diejenigen, die gewinnen könnten. Jeder von ihnen glaubt, die Zugeständnisse des jeweils anderen wären weniger schmerzlich. Sie irren sich beide. Es ist nur die Asymmetrie der Verluste. Es würde ihnen leichter fallen, das Abkommen neu auszuhandeln, wenn sie erkennen würden, dass der Kuchen größer wird. Sie verteilen keine Verluste, sie verteilen Gewinne. Die Mieten in dieser Gegend sind in letzter Zeit gestiegen, aber unsere Mieter halten es nicht für fair, dass wir ihre Miete erhöhen. Sie glauben, einen Anspruch auf ihre gegenwärtigen Konditionen zu haben. Meine Kunden nehmen mir die Preiserhöhung nicht übel, weil sie wissen, dass auch meine Kosten gestiegen sind. Sie erkennen mein Recht an, weiterhin mit Gewinn zu arbeiten. 29. Das viergeteilte Muster. Immer wenn Sie eine globale Beurteilung eines komplexen Objektes vornehmen, eines Autos, das Sie vielleicht kaufen werden, Ihres Schwiegersohns oder einer ungewissen Situation, gewichten Sie dessen Merkmale. Dies ist schlicht eine umständliche Art zu sagen, dass manche Merkmale unser Urteil stärker beeinflussen als andere. Die Gewichtung geschieht unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind. Sie ist eine Operation von System 1. Ihre Gesamtbeurteilung eines Autos kann den niedrigen Kraftstoffverbrauch, den Komfort oder das Design unterschiedlich stark gewichten. Ihr Urteil über Ihren Schwiegersohn mag mehr oder weniger stark davon abhängig sein, wie reich, gut aussehend oder zuverlässig er ist. In ähnlicher Weise schreiben Sie bei der Einschätzung unsicherer zukünftiger Ereignisse möglichen Szenarien unterschiedliche Gewichte bei. Die Gewichtungen korrelieren zweifellos mit den Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse. Eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, 1 Million zu gewinnen, ist viel attraktiver als eine 1-prozentige Wahrscheinlichkeit, die gleiche Summe zu gewinnen. Die Gewichtung erfolgt manchmal bewusst und wohl überlegt. Sehr oft aber sind wir bloße Beobachter einer globalen Bewertung, die unser System 1 vornimmt. Wahrscheinlichkeiten verändern. Ein Grund für die Beliebtheit der Glücksspielmetapher bei der Erforschung der Entscheidungsfindung besteht darin, dass sie eine natürliche Regel für die Gewichtung der Ergebnisse einer Gewinnaussicht, Prospect, bereitstellt. Je wahrscheinlicher ein Ergebnis ist, umso stärker sollte es gewichtet werden. So beträgt zum Beispiel der erwartete Nutzen einer 20-prozentigen Chance, $1000 zu gewinnen und einer 75-prozentigen Chance, $100 zu gewinnen, $275. In der Zeit vor Bernoulli wurden Lotterien nach ihrem Erwartungswert beurteilt. Bernoulli behielt diese Methode der Gewichtung von Ergebnissen bei, Erwartungsprinzip genannt, wandte sie jedoch auf den psychologischen Wert der Ergebnisse an. Der Nutzen einer Lotterie ist in dieser Theorie der Mittelwert der Nutzwerte ihrer, mit ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten gewichteten, Ergebnisse. Das Erwartungsprinzip liefert keine zutreffende Beschreibung dessen, wie wir die Wahrscheinlichkeiten, die mit risikobehafteten Gewinnaussichten verbunden sind, einschätzen. In den 4 nachfolgenden Beispielen erhöhen sich unsere Chancen, $1 Million zu erhalten, um 5%. Ist diese Neuigkeit in jedem Fall gleich nützlich?